SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Die Flüchtlingskrise im Jahr 2015, als rund 2 Millionen Menschen nach Europa kamen, hat politisch für viele Verwerfungen gesorgt. In vielen Ländern sind als Konsequenz rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien immer stärker geworden. Die Migrationsbewegung überforderte viele EU-Staaten. Doch die Lage hat sich verändert. Die irreguläre Einwanderung in die Europäische Union ist in den ersten 4 Monaten dieses Jahres deutlich zurückgegangen. Das geht aus aktuellen Daten hervor, die die EU-Grenzschutzagentur Frontex am Vormittag veröffentlichen wird. Sie liegen dem ARD-Studio Brüssel schon exklusiv vor. Unsere Korrespondentin Katrin Schmidt berichtet.
Konkret waren es 40% weniger irreguläre Grenzübertritte von Januar bis Ende April, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Und nach jüngsten Daten der EU-Grenzschutzagentur Frontex, die dem ARD-Studio Brüssel exklusiv vorliegen, sind in diesem Jahr bisher knapp 29.000 Menschen irregulär in die EU eingereist, das heißt also ohne gültige Papiere oder ohne Einreise- bzw. Aufenthaltsgenehmigung. Das ist der niedrigste Stand seit Jahren. Die Haupteinreiseroute bleibt, wenn auch mit deutlich rückläufigen Zahlen, das zentrale Mittelmeer, meist mit Startpunkt Libyen und Ankunft etwa an der italienischen Küste. Gefolgt von der östlichen Mittelmeerroute, etwa über die Türkei nach Griechenland und Zypern. Insgesamt setzt sich laut Frontex ein deutlicher Trend fort. Bereits im gesamten Jahr 2025 gingen die irregulären Einreisen um gut ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr zurück. Hauptursachen für den Rückgang der Migrationszahlen sind laut Frontex die Zusammenarbeit mit Partnerländern, etwa an der nordafrikanischen Küste, und schwierige Wetterbedingungen zu Beginn des Jahres.
Der Iran-Krieg und die damit verbundene Energiekrise beschäftigt uns auch heute früh. Für einen möglichen deutschen Einsatz in der Straße von Hormus stellt das Bundesverteidigungsministerium mehr Ausrüstung und Personal in Aussicht. Das hat das Ministerium am Abend mitgeteilt. Aus Berlin, Effi Seibert.
Das Verteidigungsministerium nannte autonome Minenabwehrsysteme, Minentaucher und spezialisierte Kräfte zum Schutz von Schiffen. Möglich wäre auch eine hochrangige Beteiligung deutscher Stabsoffiziere in den Führungsstäben der Mission. Bisher hat sich bereits das deutsche Minenjagdboot Fulda auf den Weg ins östliche Mittelmeer gemacht, um einen Einsatz in der Straße von Hormus möglicherweise zu unterstützen. Auch das deutsche Versorgungsschiff Mosel könnte zur Verstärkung eingesetzt werden. Zurzeit ist es noch im Auftrag der NATO in der Ägäis unterwegs. Voraussetzung für einen deutschen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus an der Seite von Partnerländern ist allerdings, dass die Kampfhandlungen beendet werden, dass es eine klare völkerrechtliche Grundlage dafür gibt und ein Mandat des Deutschen Bundestages.
Das wichtigste Thema international heute früh ist der Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in China, auch weil die Weltgemeinschaft hofft, die chinesische Seite könne im Iran-Krieg vermitteln. Ergebnisse sind bislang kaum bekannt geworden und wenn, dann vor allem in Handelsfragen, berichtet Maximilian Seib aus Peking.
Xi hat US-Unternehmen mehr Zugang zum chinesischen Markt versprochen. Ähnliche Versprechen wurden in der Vergangenheit allerdings nicht gehalten. 10 chinesische Firmen dürfen derweil Hochleistungschips vom US-Unternehmen Nvidia kaufen, die unter anderem für künstliche Intelligenz gebraucht werden. Eine gemeinsame Linie gibt es offenbar beim Thema Iran-Krieg. Das Weiße Haus erklärte, man sei sich einig, dass die Straße von Hormus offen sein müsse und der Iran keine Atomwaffen haben dürfe. Warnungen an die USA sprach China beim Thema Taiwan aus. Die Insel wird seit Jahrzehnten unabhängig und demokratisch regiert, China sieht sie aber als Teil des eigenen Staatsgebietes an. Die USA liefern Waffen in Milliardenhöhe an Taiwan, China erklärte, das sei eine rote Linie für Peking.
Nach Rheinland-Pfalz. Auf der Lahntalbahn zwischen Limburg und Koblenz fahren ab sofort wieder Züge. Die Strecke war seit Anfang April wegen Bauarbeiten am Fachinger Tunnel gesperrt. SWR-Reporter Tim Seinisch berichtet.
Die Bahn hatte schon Anfang 2023 mit der Kernsanierung des mehr als 160 Jahre alten Tunnels begonnen. Zuerst konnten Züge dort auch noch durchfahren. Von Anfang April an musste der Tunnel dann aber für letzte Arbeiten komplett gesperrt werden. Nach Angaben der Bahn sind in den vergangenen rund 6 Wochen unter anderem neue Gleise verlegt, neue Signale installiert und neue Kabelstränge verlegt worden. Mit Abschluss der Arbeiten endet jetzt für Pendler der Schienenersatzverkehr. Ursprünglich sollten die Arbeiten schon im Winter beendet sein.
Das Finale des Eurovision Song Contest ist komplett. Am Abend haben sich im zweiten Halbfinale in Wien 10 weitere Länder für das große Finale morgen qualifiziert, darunter Australien, Dänemark und Rumänien. Sie zählen zum erweiterten Favoritenkreis. Aus Wien, Oliver Schosch.
Das zweite Halbfinale endete mit einer bitteren Enttäuschung für die Schweiz, Luxemburg, Armenien, Aserbaidschan und Lettland. Diese fünf Länder sind ausgeschieden. In der Show stachen starke Sängerinnen hervor, wie die Australierin Delta Goodrem, die seit über 20 Jahren schon ein internationaler Star ist. Die Buchmacher sehen sie im Finale am Samstag auf Platz 3 hinter Finnland und Griechenland, die sich bereits im ersten Halbfinale am Dienstag qualifizieren konnten. Sehr auffällig beim zweiten Halbfinale war auch die erst 17-jährige Sängerin Monroe aus Frankreich. Sie hat beim zweiten Halbfinale außer Konkurrenz mitgesungen, weil Frankreich zu den sogenannten Big Five gehört, den Ländern, die den Löwenanteil der ESC-Kosten stemmen und deshalb automatisch fürs Finale qualifiziert sind.
Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den 12. DFB-Pokalsieg der Vereinsgeschichte verpasst. Im Finale in Köln verlor das Team gegen Bayern München mit 0:4. Für Kapitänin Alexandra Popp, die den VfL nach der Saison verlässt, eine schmerzhafte Niederlage.
Man hat natürlich immer diese Hoffnung auf das schöne Happy End, muss man sagen. Und gerade bei so einem Spiel, wo man, ja, es sind einmal 90 Minuten oder lass es 120 sein. Und da kann einfach extrem viel passieren. Und diese Hoffnung hatte man natürlich. Aber ja, man muss schon anerkennen, dass es verdienter Sieg für die Bayern war.
Popp wechselt zur neuen Saison zum Regionalligisten Borussia Dortmund.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Wechselhaft und kühl, im Laufe des Tages bilden sich wieder Schauer, örtlich auch Gewitter. Zwischendurch scheint aber auch mal die Sonne, vor allem in Nordbaden und in der Eifel. Die Höchsttemperaturen 8 bis 15 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Fast 4 Jahre und 3 Monate dauert der russische Krieg gegen die Ukraine jetzt schon und die Angriffe lassen nicht nach. Nach dieser jüngsten russischen Angriffswelle auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Das hat der ukrainische Katastrophenschutz mitgeteilt. Demnach kamen mindestens 21 Menschen ums Leben. Gestern Abend war noch von 16 Toten die Rede. Doch die Ukraine leistet Widerstand. Das gesamte Land wirkt trotz der vielen Opfer extrem resilient. Das Thema der Serie der Woche, Resilienz, ein Lieblingswort der Politik. Wie weit sind wir damit? Die Frage zu stellen ist für den Verteidigungsexperten Roderich Kiesewetter überfällig, denn der ehemalige Bundeswehroberst und Bundestagsabgeordneter der CDU hält es für möglich, dass Russland schon in den nächsten 2 Jahren eskalieren wird, auch durch eine mögliche militärische Ausweitung des Krieges auf NATO-Gebiet. Herr Kiesewetter, wir müssen militärisch gerüstet sein. Wie resilient ist denn die Bundeswehr in diesem Mai 2026?
Ganz ehrlich, noch nicht besonders. Denn Resilienz misst sich an Fähigkeiten, die sind im Aufbau, an Reserven, die gibt es kaum, an einer funktionierenden Logistik, die sehe ich kritisch. Was positiv läuft, sind die Bündniszusagen und die Fähigkeit zur Auftragserfüllung und dass die Rüstungsindustrie in der Lage ist, aufzuwachsen, zu skalieren. Aber es fehlt mir auch am Mindset, an dem Bewusstsein, wie kritisch die Lage eigentlich ist. Da haben wir noch ganz viel Nachholbedarf.
Wie können wir da besser werden?
Nun, zum einen bedarf es klarer politischer Führung, dass unserer Bevölkerung gesagt wird, die Bundeswehr wächst zu langsam auf, wir sollten die Wehrpflicht einberufen, um daraus aber auch einen besseren Heimatschutz, Bevölkerungsschutz, Unterstützung der Blaulichtorganisationen zu haben. Es ist viel wichtiger in einem Kriegsfall, dass die zivile Seite stimmt. Und das geht nur über eine Wehrpflicht, weil dann auch die Zivildienstseite gestärkt wird, weil ja nur ein Teil zur Bundeswehr geht, aber ein Großteil dann eben im Heimatschutz eingesetzt werden muss.
Lassen Sie uns noch bei der zivilen Seite bleiben, in einem möglichen Ernstfall, in einem möglichen Verteidigungsfall hier in Deutschland. Welche Rahmenbedingungen müssen da noch verbessert werden? Wo müssen wir vielleicht auch bei der Infrastruktur nachlegen, dass wir verteidigungsfähig werden und damit auch resilient?
Ja, da will ich 2, 3 Punkte ansprechen. Zum einen brauchen wir ein funktionierendes Eisenbahnsystem, das die anlandenden Truppen, zum Beispiel aus Großbritannien, Kanada oder USA, über die Häfen auf die Eisenbahnschienen bringt und diese dann mit ausreichendem Transportraum an die Ostflanke. Umgekehrt brauchen wir Aufnahmefähigkeiten für Flüchtlinge, die natürlich nicht in den Kriegsgebieten bleiben werden. Und wir brauchen Reservekrankenhäuser, die in der Lage sind, Verwundete, aber auch Kranke zu betreuen. Hinzu kommt aber auch, dass in unserer Bevölkerung nicht Angst gemacht wird, sondern klar erklärt wird, dass die zunehmenden Sabotageakte, das Austesten unserer Fähigkeiten eben auch mit einer Bedrohung einhergehen, die wir bisher so ein bisschen wegdiskutieren.
Schauen wir auf die militärische Seite. Da konnten wir uns jahrzehntelang darauf verlassen, dass die USA wie ein großer, starker Bruder bereitstehen, falls uns jemand angreifen sollte. Das ist spätestens seitdem Donald Trump wieder US-Präsident geworden ist anders. Haben wir aus Naivität oder aus Bequemlichkeit da unsere Resilienz aufgegeben?
Ich glaube beides. Also wir hätten das viel früher begreifen müssen, dass die Amerikaner nicht für das, was auf unserem Boden passiert, aufkommen wollen, das wir ja teilweise selbst verursacht haben. Es waren Angela Merkel und Schröder, die Nord Stream 1 und 2 gemacht haben. Es waren Angela Merkel und Steinmeier, die quasi Russland eingeladen haben, die Friedensverträge von Minsk I und Minsk II zu brechen. Also wir sind selbstverantwortlich für die Ausweitung des Krieges gegen die Ukraine, weil wir eben nicht die Ukraine mitgeholfen haben zu bewaffnen, sondern nur auf Diplomatie gesetzt haben. Und Russland nutzt Diplomatie quasi als Fortsetzung des Krieges. Und das ist eine sehr späte Einsicht, die wir jetzt teuer bezahlen.
Was Hoffnung macht in der Diskussion um Verteidigungsfähigkeit, wie wir resilient werden können, das ist das Beispiel Ukraine. Die leistet nach mehr als 4 Jahren russischen Angriffskriegs immer noch erfolgreich Widerstand. Was können wir uns in Deutschland von dieser Resilienz der Ukraine abschauen?
Zum einen sehen wir dort eine Bevölkerung, die den Wert von Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung zu schätzen weiß und nur deshalb kämpft. Zweitens die Fähigkeit, mit knappsten Mitteln eine Verteidigungsfähigkeit zu entwickeln, die hochinnovativ ist. Und dann sollten wir mehr Gemeinschaftsprojekte machen in der Drohnenabwehr, aber auch in der Drohnenkriegsführung und in der Entwicklung gemeinsamer Raketen, auch weitreichender, hochpräziser Raketen.
Vielen Dank, Roderich Kiesewetter von der CDU, Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages und ehemaliger Bundeswehroberst. Die SWR Aktuell Serie der Woche. Resilienz, ein Lieblingswort der Politik. Wie weit sind wir? Und heute Nachmittag ab 15 Uhr beschäftigen wir uns zum Abschluss damit, warum Politiker lieber Resilienz sagen als krisenfest. Ein Best-of der Serie, das steht schon in der ARD-App Sounds unter SWR Aktuell Kontext.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Die Gewerkschaft Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Einzelhandel und Versandhandel auf. Auch die Beschäftigten in Baden-Württemberg sollen sich beteiligen. Grund ist, dass die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde entweder noch gar kein Angebot vorgelegt haben oder aus Sicht der Gewerkschaft viel zu geringe Lohnerhöhungen bieten. Jutta Kaiser.
In einigen Bundesländern bietet der Handelsverband Deutschland 3,5% mehr Lohn bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 2 Jahren, so auch in Rheinland-Pfalz. Die Gewerkschaft Verdi lehnt das Angebot entschieden ab. Verdi-Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer sagte, es gleiche noch nicht einmal die Inflation aus. Das lasse die Gewerkschaft sich nicht bieten. Verdi fordert eine pauschale Erhöhung der Löhne und Gehälter um 300 Euro im Monat bei einer deutlich kürzeren Laufzeit des Tarifvertrags von 1 Jahr. In Baden-Württemberg liegt noch kein Angebot der Arbeitgeber vor. Die Gewerkschaft ruft hier Beschäftigte auf, bei dem bundesweiten Warnstreikaufrufen mitzumachen, zum Beispiel in Stuttgart und Umgebung, aber auch in Heilbronn, Schwäbisch Hall oder Tübingen. Betroffen seien unter anderem Filialen von Kaufland, H&M, IKEA und Obi. Die Gewerkschaft Verdi in Rheinland-Pfalz hat erst für die kommende Woche Warnstreiks angekündigt. Wann genau, ist noch nicht klar.
Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat seine Aktionäre für heute zur Hauptversammlung eingeladen. Bei dem rein virtuellen Treffen dürfte neben den formalen Beschlüssen vor allem die Frage im Raum stehen, wie es mit dem Umbau des Unternehmens weitergeht. Theresa Raufmann.
Entlassungen, Standortschließungen und Streit mit dem Betriebsrat. Dass BioNTech derzeit kräftig umbaut und bis zu knapp 1900 Stellen streichen will, in Idar-Oberstein, Marburg und beim Tübinger Unternehmen CureVac, hat bereits vor der Hauptversammlung für Schlagzeilen gesorgt und dürfte auch dort eine Rolle spielen. Genauso wie das im März angekündigte Ausscheiden der beiden Firmengründer, Urşahin und Özlem Türeci, bis zum Jahresende. BioNTech will sich vom forschenden Biotech-Unternehmen zum globalen Pharma-Player entwickeln. Bis 2030 sollen mehrere Krebsmedikamente marktreif sein. Das kostet Geld und erfordert andere Expertise im Management. Weniger reine Forschungsperspektive und mehr Erfahrung in späten klinischen Studien, Zulassungsverfahren und Markteinführung. Entscheidend dürfte deshalb auch sein, welche Signale die Hauptversammlung heute zur künftigen Führung und zur weiteren Transformation des Unternehmens sendet.
Rund 1800 Reiterinnen und Reiter sowie tausende Pilger sind heute wieder beim Blutritt in Weingarten dabei. Im Mittelpunkt einer der größten Reiterprozessionen Europas steht eine Reliquie, die einen Blutstropfen Jesu enthalten soll. Marion Künast.
Die Reliquie wird seit über 900 Jahren verehrt und liegt im Altar der Weingartner Barockbasilika. Heute trägt sie der Benediktinermönch Pater Pirmin Meyer als Heiligblutreiter durch die Stadt und über umliegende Feldwege, um mit ihr Menschen, Tiere, Häuser und die Natur zu segnen, begleitet von Reiterinnen und Reitern in Frack und Zylinder sowie innerorts von Musikkapellen. Ehrengäste sind der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger und der Rottenburger Bischof Klaus Krämer. Er wird um 11:30 in der Basilika auch eine feierliche Messe für die zurückkehrenden Reiter halten. Weil Tausende von Zuschauern erwartet werden, herrscht wieder ein strenges Sicherheitskonzept, bei dem die Polizei auch Drohnen einsetzt.
Ein Teil von Worms wird sich in den nächsten 3 Tagen wieder in eine Mittelalterwelt verwandeln. Am Nachmittag beginnt im Park Wormser Wäldchen das Spektakulum. Jürgen Wolf.
Unter anderem Gaukler und Markthändler versetzen das Wäldchen zum 23. Mal in eine längst vergangene Zeit. Zahlreiche Lagergruppen mit fantasievollen Namen wie Societas Barbarossa oder Freie Kreuzfahrergemeinschaft Kurpfalz bevölkern das Gelände mit ihren mittelalterlichen Zelten. Dazu gibt es Live-Musik. Außerdem werden Feldschlachten mit Kämpfern in Kettenhemden nachgestellt. Feuershows gehören ebenfalls zum Programm. Weil rund ums Wormser Wäldchen am Wochenende keine Autos fahren dürfen, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
In der Schweiz beginnt heute die Eishockey-Weltmeisterschaft. Zum Auftakt spielt das deutsche Team gegen Finnland.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Würzburg, da findet gerade der 104. Deutsche Katholikentag statt. Heute wird Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet. Lissi Kaufmann fragt sich, ob nicht sogar die gesamte Veranstaltung für die Politik gedacht war.
Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Politikjournalisten leben in ihrer eigenen Blase. Die sind wirklich in allem was Politisches. Aber in diesem Fall habe ich wirklich recht. Das Motto des diesjährigen Katholikentags lautet: Hab Mut, steh auf. Ich meine, schon allein dieser Aufruf, der ist doch wie gemacht für unsere Bundesregierung. Mehr Mut, mehr Aufstehen, einfach mal machen. So sagt das ja auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann immer in seinem gleichnamigen Podcast. Und jetzt kommt's. Der Aufruf: Hab Mut, steh auf, der ist ein Zitat aus der Bibel. Aus der Geschichte vom blinden Friedrich Merz. Ich meine natürlich vom blinden Bartimäus. Sie sehen schon, da kann man leicht durcheinander kommen. Der blinde Bartimäus also sitzt am Wegesrand, will Jesus sehen und die anderen Menschen sagen ihm: Hab Mut, steh auf, er ruft dich. Danach geht er zu Jesus und wird geheilt. Sehen Sie ihn, den symbolischen Wert für die Politik, liebe Hörerinnen und Hörer? Heilung ist möglich, auch für so eine gebrechliche Bundesregierung wie die von Friedrich Merz. Vielleicht ist es also ganz gut, wenn der Kanzler heute selbst beim Katholikentag vorbeischaut. So als Inspiration. Wir hier in Berlin beobachten jedenfalls genau, wie es mit Merz und seiner Regierung danach weitergeht.
Anmerkungen von Lissi Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.